Ja, ich hoffe, man kann mich dann soweit hören. Ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich grüßen im Online-Meeting, in der Gemeinde in Aalen und auch ganz, ganz herzlich hier in Adelberg. Ich möchte mit uns heute weiterfahren in unserer Betrachtung über das Gebet des Herrn Jesus in Johannes 17 und möchte euch deshalb bitten, mit mir den Text aufzuschlagen. Johannes Kapitel 17. Und zwar möchte ich uns lesen von Vers 9 bis Vers 19. Ich bitte für Sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein, und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Ja, heute soll der Schwerpunkt jetzt der sein, dass wir kommen zu den Bitten des Herrn. Wir haben in diesem Abschnitt insgesamt vier Bitten. In Vers 11 bittet er um Bewahrung. In Vers 15 um Bewahrung vor dem Bösen. In Vers 17 um die Heiligung. Und der Höhepunkt, den haben wir jetzt nicht gelesen, ist dann in Vers 24, auf das, wo alle diese Bitten hinauslaufen, auf die Verherrlichung oder Vollendung der Seinen. Und jetzt kann man sich ja fragen, und das möchte ich zu Beginn noch einmal tun, warum diese relativ lange Vorrede und Hinführung? Wir finden die erste Bitte ja im ersten Vers 11. Das heißt, 10 Verse führt der Herr sehr ausführlich, sehr umfangreich zu seinen Bitten hin. Und das hat damit zu tun, was die alles entscheidende Frage ist, wenn es um das Thema Gebet geht. Ich meine, was interessiert euch, wenn ihr betet? Was ist die Frage, die euch am meisten bewegt oder beschäftigt? Das ist doch die Frage, wird mein Gebet auch erhört? Und so ist die große Frage, wird das, was der Herr hier bittet, dass die Seinen bewahrt werden in dieser Welt, dass sie geheiligt werden und dass das Werk, das an ihnen begonnen wurde, dass das auch tatsächlich vollendet wird, und sie einmal, und wir alle, für die der Herr betet, tatsächlich in die himmlische Herrlichkeit mit ihm im Vaterhaus eingehen werden. Das ist doch auch für uns ganz zentral, wenn der Herr Jesus diese Bitten auch für dich betet, wenn du ein Kind Gottes bist und für mich, dann ist doch die ganz zentrale Frage für dich und mich, erfüllt der Herr erfüllen sich diese Bitten in deinem und meinem Leben? Darf ich diese Gewissheit haben, dass ich einmal in die himmlische Herrlichkeit eingehen werde, um ewig bei dem zu sein, der sein Leben für mich gegeben hat, der mich erlöst hat, um ewig seine Herrlichkeit anschauen und bewundern zu dürfen? Und wir sind in unseren Überlegungen schon so weit gekommen, dass wir gesehen haben, dass letztendlich die Erfüllung von zwei Dingen abhängig ist. Nämlich von der Frage, wer betet? Wer ist derjenige, der diese Bitten äußert? Und wer ist derjenige, der der Empfänger dieses Gebetes ist, der diese Bitten ausführen und erfüllen soll? Und vor allem auch, in welcher Beziehung stehen diese beiden Personen zueinander? Und das ist das, was der Herr Jesus in den Versen 1 bis 5 behandelt. Und was wir dort lernen, was wir dort gehört haben über den Vater und den Sohn und über ihre gegenseitige Beziehung, das allein reicht schon aus, um uns die Gewissheit zu geben, dass dieses Gebet, diese Bitten des Sohnes auf jeden Fall erhöht werden. Aber das Interessante ist, dass das dem Herrn jetzt nicht genug war. Er will den Anger noch fester zurren, sozusagen noch tiefer die Grundlage legen, den Seinen die Gewissheit und die Sicherheit noch mehr bewusst machen. Und deswegen spricht er in den Versen 6 bis 11 ein zweites Thema an, nämlich die Frage, wer sind diejenigen, für die er betet? Und in welcher Beziehung stehen sie zu dem Vater und dem Sohn? Und da haben wir letztes Mal Folgendes gesehen, Vers 6. Für diejenigen, für die er betet, sie sind eine Gabe des Vaters an seinen Sohn. Sie sind der Ausdruck seiner einzigartigen, innigen und tiefen Liebe zu seinem Sohn. Und welchen Wert bekommen sie dadurch in den Augen des Sohnes? Und können wir uns je vorstellen, dass der Sohn, der seinen Vater über alles liebt und der allein dessen Verherrlichung sucht, eine solche Gabe, ein solches Geschenk seines Vaters verderben lassen würde? Wir haben ja heute Valentinstag und ein ganz schwacher Vergleich. Wir haben einen Ehemann, der hat über Wochen sich jetzt beschäftigt, wie kann ich meiner Frau eine Freude machen? Wie kann ich ihr meine Liebe zum Ausdruck bringen? Der hat Kataloge durchwälzt, Internet, online, offline, was auch immer. Und dann hat er eine wunderschöne Perlenkette gefunden. Und er schenkt diese Perlenkette seiner Frau. Und nach ein paar Wochen, als er dann, was weiß ich, dabei ist, irgendwas zu kruscheln und aufzuräumen, da findet er diese Perlenkette auf dem Boden liegen, im Staub. Und einzelne von diesen wertvollen Perlen sind bereits schon aus der Fassung herausgebrochen. Was würde er dann denken? Was würde er dann denken in Bezug auf seine Frau und auf dieses Geschenk, das er ihr gemacht hat? Muss er nicht zu dem Eindruck kommen, letztendlich hat es für meine Frau keinen Wert? Sie geht achtlos damit um. Sie schätzt meine Liebe gar nicht. Und wie gesagt, es ist nur ein schwaches Bild, ein schwacher Vergleich für das, was der Vater dem Sohn gegeben hat. Und was wäre es für eine Missachtung der Liebe des Vaters, wenn der Sohn diese Gaben, die der Vater ihm gegeben hat, um seine Liebe zu zeigen, wenn er diese Gaben nicht bewahren würde und sie einfach ins Verderben gehen lassen würde. Und da ist aus bewusst, aus allem, was wir in den Versen 1 bis 5 gelernt haben, das ist völlig ausgeschlossen. Dann haben wir in Vers 6 noch gelernt, diejenigen, für die der Herr Jesus betet, sie sind der Gegenstand einer besonderen Offenbarung. Ihnen hat der Herr Jesus Gott als den Vater geoffenbart. Und es war nicht nur die Weitergabe von Informationen, sondern das hat dann auch bedeutet, dass diese Jünger in die gleiche Beziehung, in die gleiche Stellung zu Gott hineingenommen worden sind, die er selbst als Mensch auf dieser Erde innehat. Gott ist auch zu ihrem Vater und zu ihrem Gott geworden. Dann in Vers 9 und 10, das haben wir gerade gelesen, da wurde uns ausgesagt, sie sind das Eigentum des Vaters. Und können wir uns wirklich vorstellen, dass dieser Sohn, das, was das Eigentum des Vaters ist, in irgendeiner Form verderben lassen könnte? Das wäre Untreue gegenüber seinem Vater. Und wiederum alles, was wir aus den Versen 1 bis 5 gelernt haben, würde das völlig ausschließen. Und da sehen wir auch, wie logisch dieses Gebet dann innerlich aufgebaut ist. Warum diese Verse 1 bis 5, die Beziehung zwischen Vater und Sohn, vorangestellt sind. Weil das ist die Grundlage, das Fundament, auf dem alles Weitere letztendlich gegründet ist. Dann haben wir in Vers 10 gelesen, der Sohn ist in diesen Jüngern verherrlicht. Und was würde das von ihm widerspiegeln, wenn er jetzt solche, die ihn verherrlichen, die Wesenszüge, Charakterzüge von ihm zum Ausdruck bringen, wenn er solche jetzt verderben lassen würde, wenn sich dieses Gebet nicht erfüllen würde, dann würde der Sohn dadurch nicht mehr verherrlicht werden, sondern es wäre eine große Unehre. Aber wir haben es auch von der anderen Seite her betrachtet, von der Seite der Verantwortung des Menschen. Auch darüber spricht der Herr Jesus, über den Erfolg, über die Wirksamkeit seines Dienstes. Wir haben in Vers 6 gelesen, sie haben das Wort des Vaters gehalten. In Vers 7, sie haben erkannt. Vers 8, sie haben angenommen, wahrhaftig erkannt und geglaubt, wer der Herr Jesus wirklich ist. Und damit haben sie eine Herzenshaltung gezeigt, die sie auch von der großen Masse ihrer Zeitgenossen unterschieden hat. Denn die haben nicht erkannt, die haben sich gegenüber den Herrn Jesus verweigert, sie haben den Herrn Jesus verworfen, haben den Herrn Jesus nicht angenommen. Und das sagt ja Johannes gleich zu Beginn seines Evangeliums, denken wir an Johannes 1, Vers 9. Er kam in das Seine, aber die Seinen haben ihn nicht angenommen. Und das ist die zweite Seite und die gehört genauso dazu, dass durch das Werk Gottes, durch seine souveräne Gnade, der Sohn in diesen Jüngern auch etwas gefunden hat. Und wir können es zusammenfassend so ausdrücken, wie es Matthew Henry in seinem Kommentar beschreibt. Er sagt über die Jünger und was sie für den Herrn Jesus und für Gott, den Vater, bedeuten, Folgendes. Sie waren schwach. Ja, das sehen wir durch das ganze Johannesevangelium. Sie waren schwach. Und wenn wir an uns denken, dann können wir das nur bestätigen. Ja, wir sind schwach, unser Glaube ist schwach, ist wechselhaft. Sie waren schwach, sagte er, und konnten sich nicht selbst bewahren. Doch in Gottes Augen waren sie der Bewahrung wert und würdig. Sie waren sein Schatz, seine Juwelen. Ihr Heil war beabsichtigt. Denn dies war der Grund, weshalb sie bewahrt wurde. Und das ist genau das, was der Jesus in den Versen 6 bis 11 seinen Jüngern tief in ihre Herzen schreiben will. Wer sind sie und wer sind sie für den Sohn und für den Vater? Und ich denke, dieses Bild trifft es gut. Sie waren sein Schatz, seine Juwelen. Und niemand lässt einen Schatz oder niemand lässt Juwelen einfach so verkommen. Und das ist der dritte Punkt, warum es zeigt, warum der Vater und der Sohn alles dafür tun werden, dass das, was der Sohn seinen Vater bittet, sich auch im Leben dieser Juwelen erfüllen wird. in Vers 9 und 10, beziehungsweise in Vers 11, da haben wir dann aber auch noch einen dritten Aspekt gefunden, oder darauf möchte ich jetzt aufmerksam machen, einen dritten Aspekt, warum der Herr für sie betet. Und den können wir so überschreiben, das sind die Umstände, in die sie hineinversetzt waren. Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Der Sohn Gottes verlässt die Erde, er verlässt diese Welt, und er kehrt zu seinem Vater in die himmlische Herrlichkeit zurück. Aber sie bleiben in dieser Welt zurück. Und dieser Umstand macht die Bitten des Sohnes notwendig. Und das führt uns auch zur ersten Bitte, bewahre sie in deinem Namen, zweiter Teil von Vers 11, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Beziehungsweise, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Ich möchte euch in diesem Vers auf drei Dinge aufmerksam machen. Erstens die Anrede, heiliger Vater. Zweitens die Bitte, bewahre sie in deinem Namen. Und drittens das Ziel, die Absicht, was damit verbunden ist, dass dieses Gebet erhört wird, damit sie eins seien wie wir. Als erstes die Anrede, heiliger Vater. Und der Herr Jesus redet seinen Vater nur an dieser Stelle so an. Es gibt keine andere Stelle in den Evangelien, wo der Herr Jesus diese Anrede benutzt, heiliger Vater. Und was meint es? Warum diese besondere, einzigartige Anrede in dieser Situation? Nun, was heißt das Wort heilig? Das Wort heilig allgemein heißt zunächst einmal einfach abgesondert. Und es bedeutet zunächst einmal Gottes Einzigartigkeit und seine Erhabenheit über alles geschaffen. Dass Gott sich in seiner Majestät, in seiner Erhabenheit, in seiner Stellung von allem dem, was er geschaffen hat, sich völlig unterscheidet und dadurch völlig abgegrenzt, abgesondert ist. Im moralischen Sinne zeigt es uns aber seine Vollkommenheit. Dass Gott so völlig anders und gleichzeitig völlig abgegrenzt und völlig unberührt ist von allem Bösen und der Sünde. Er ist völlig von allem Bösen und der Sünde in dieser Welt unterschieden, abgesondert. Es besteht zwischen Gottes vollkommener Reinheit, seiner vollkommenen Gerechtigkeit, seiner moralischen Vollkommenheit eine unendliche Kluft zu dem, was die Schöpfung nach dem Sündenfall ausmacht. Und wenn der Herr Jesus jetzt hier Gott, heiliger Vater nennt, dann möchte er damit zwei Dinge besonders betonen. Das erste ist die völlige Trennung zwischen dem Vater und der Welt. Der Vater ist völlig unbeeinflusst, völlig unbefleckt von dieser Welt. Diese Welt ist ein unheiliges System unter der Herrschaft Satans. Und dazu steht im Gegensatz der Vater, der absolut heilig ist. Und das bedeutet aber, dass er allein dazu in der Lage ist, dass er allein dazu fähig ist und auch willig ist. Die Fähigkeit steckt in dem Begriff heilig, die Willigkeit steckt in dem Begriff Vater, das ist nämlich verbunden mit Liebe. Ein Schriftausleger hat so ausgedrückt, es ist Liebe im Licht. Und nur dieser heilige Vater ist dazu fähig, die Jünger in einer unheiligen Welt zu bewahren und zu heiligen. weil all die Unheiligkeit in dieser Welt und auch das Böse Satan ihm nichts anhaben kann. Und der zweite Punkt ist, dieser Vater, dieser heilige Vater, ist auch die Quelle aller Heiligkeit. In Vers 17 geht es ja darum, dass die Jünger geheiligt werden. Und die Grundlage und der Maßstab und die Quelle, aus dem diese Heiligkeit fließt, das ist dieser Vater selber. Wir finden das im Neuen Testament, zum Beispiel in 1. Petrus 1, Verse 15 bis 17. Was sagt da Petrus? Seid heilig. Und was ist die Begründung dafür, dass wir heilig sein sollen? Denn ich bin heilig. Und in Vers 17 lesen wir dann vom Vater. Ich möchte uns dazu noch eine interessante Stelle lesen aus dem Alten Testament. Schlagt einmal auf, Psalm 97, die Verse 9 bis 10, wo das zum Ausdruck kommt, was dieser Begriff Heiliger Vater alles beinhaltet. Psalm 97, die Verse 9 und 10. Da heißt es, denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Frommen, aus der Hand der Gottlosen errettet er sie. Und hier haben wir in Vers 9 die eine Seite der Heiligkeit Gottes, seine Erhabenheit, seine Majestät, dass er herausragt über alles in dieser Schöpfung. Vers 10 zeigt uns dann, was ist die Folge für diejenigen, die ihn lieben. Wenn er heilig ist, dann haben sie auch die Verpflichtung, heilig zu sein. Und wir haben den Gedanken, der sich daraus ergibt, er bewahrt sie. Und es ist genau auch dieser Gedanke, der hier in diesem Begriff Heiliger Vater drinsteckt. Dieser Gott, der über alles erhaben ist, der die Seinen gleichzeitig liebt und der deswegen fähig und willig ist, sie zu bewahren und sie gleichzeitig zu heiligen. Und da müssen wir natürlich auch eine Seitenbewerbung machen. Es gibt einen Menschen in Rom, der sich genau mit dem gleichen Namen und Titel anreden lässt. Heiliger Vater. Auf dem heiligen Stuhl in Rom. Und im Lichte von Johannes 17 können wir das nicht anders sagen, dass das eine absolute Gotteslästerung ist. Es ist eine derartige Verunehrung des Vaters, dass einen Titel, den der Herr Jesus ein einziges Mal an einer ganz bestimmten Stelle in der Schrift benutzt, Menschen benutzen sollen, um einen anderen Menschen anzurufen. Dann fährt er fort, jetzt mit der Bitte, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Der Name steht ja für das Wesen, für den Charakter, für eine Person selber. Und der Name, den der Vater dem Sohn gegeben hat, das ist dieser Name Vater, das haben wir ja darüber nachgedacht aus Johannes 1, Vers 14, Johannes 1, Vers 18, das war das Besondere, die besondere Berufung, Aufgabe, die der Herr Jesus hatte, dass er jetzt Gott als Vater offenbaren sollte. Und in diesem Charakter als Vater soll er sie jetzt bewahren. Es beinhaltet aber auch gleichzeitig die Beziehung zu ihm. Er soll sie auch bewahren in dieser Beziehung, in diesem Platz, dieser Stellung, die der Herr Jesus auf der Erde eingenommen hatte und die sie jetzt auch einnehmen sollten. Damit wird betont, er soll sie in besonderer Weise bewahren als seine Kinder, als Gegenstand seiner Liebe. Und es ist interessant, wenn wir etwas zurückgehen in Johannes 16. Ein paar Sätze zuvor hat der Herr Jesus was ganz Entscheidendes ausgesprochen. Schlagt einmal auf Johannes 16, Vers 32. Und da sehen wir auch, was es bedeutet, sie in diesem Charakter zu bewahren als Vater, als solche, die den Platz auf dieser Erde des Herrn Jesus in der Beziehung zu Gott einnehmen. Johannes 16, Vers 32, da sagt der Herr Jesus, siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das hat für den Herrn Jesus unter anderem bedeutet, die Beziehung zum Vater. Dass selbst wenn ihn alle auf dieser Erde verlassen haben, und vielleicht können auch wir in die Situation kommen, denkt an den Apostel Paulus, der selber am Ende seines Lebens sagen muss, alle in Asien haben mich verlassen. Wie leicht kann es vorkommen, dass auch wir Gläubige in der Situation sind, die mit vielen Gefahren und Versuchungen verbunden ist, dass wir von Menschen verlassen werden, dass kein Helfer, kein Tröster, niemand mehr da ist. Aber dann dürfen wir eines wissen, genauso wenig wie der Vater den Herrn Jesus verlassen hat, so wird dieser Vater auch sein Kind verlassen. Und das bedeutet auch dieses, sie bewahren in deinem Namen, den du mir gegeben hast, eben in diesem Namen, in diesem Charakter, in dieser Beziehung als Vater. Und dann kommt er auf die Absicht zu sprechen, damit sie eins seien wie wir. Das heißt, eins wie Vater und Sohn. Das heißt, Herr Jesus bittet letztendlich um zwei Dinge. Er bittet den Vater darum, bewahre sie in der richtigen Beziehung zu dir. Das ist der erste Satzteil der Bitte. Und er betet darum, bewahre sie in der richtigen Beziehung zueinander. Und das ist in dieser Absicht ausgedrückt, damit sie eins seien wie wir. Hier in diesem Vers geht es jetzt speziell um die Einheit der Apostel. Wenn wir dann aber in Vers 21 bis 23 weiterlesen, dann sehen wir, dass der Jesus im Laufe dieses Gebetes den Kreis erweitert. Und dann geht es um die Einheit aller Kinder Gottes, um die Einheit der Familie Gottes. Was bedeutet das jetzt? Der Jesus sagt hiermit aus, die Grundlage und die Quelle dieser Einheit ist die Einheit von Vater und Sohn. Wie wir eins sind, oder die Elberfelder hat es früher noch deutlich übersetzt, da heißt es gleich wie wir eins sind. Und wir ist ja Plural, das heißt, es geht hier nicht um eine Einheit, dass aus zwei sozusagen eine Einzahl wird, sondern es geht um eine Einheit in Wesen und Natur. Sondern was jetzt auch interessant ist, es heißt nicht, damit sie eins werden. Sie werden nicht aufgefordert, diese Einheit zu schaffen oder diese Einheit zu beschließen, sondern der Herr Jesus spricht von einer Einheit, die bereits schon bestand. Und es geht jetzt darum, dass diese Einheit weiterhin dauerhaft fortbesteht. Es geht also um keinen menschlichen Zusammenschluss, um keine Verabredung von verschiedenen von Menschen errichteten Kirchen oder Denominationen. Diese Verse werden ja gern hergenommen, um die Allianz, ACK, Ökumene und was weiß ich alles zu begründen. Aber das geben diese Verse überhaupt nicht her, weil sie nicht fordern, Menschen eins zu werden, sondern Es ist eine Bitte an den Vater, eine bereits bestehende, von Gott selber geschaffene Einheit nach dem Muster, nach dem Wesen der Einheit zwischen Vater und Sohn, diese Einheit fortbestehend zu bewahren. Das ist ein Unterschied. Und das machen wir auch nochmal daran ganz deutlich, worin besteht denn diese Einheit, worin begründet sie sich? Wenn wir 1. Johannes 1, Vers 3 aufschlagen, dann gründet sich diese Einheit durch das gleiche Leben. Vater und Sohn haben das gleiche Leben und dieses Leben wurde uns offenbart und diejenigen, die Kinder Gottes sind, haben dieses Leben empfangen. Nach 2. Petrus 1, Vers 3 und 4 gründet es sich auf die gleiche Natur. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden, sagt dort Petrus. Und es gründet sich auf die gleiche Gesinnung, auf die gegenseitige Zuneigung, Liebe und auch auf die gleiche Lehre. Und wie wichtig zum Beispiel das ist, die gleiche Gesinnung, das wird uns dann bewusst, wenn wir uns anschauen, wodurch diese Einheit bedroht wird. Da haben wir ein schönes Beispiel in Lukas 22, Vers 24. Lukas fügt es in Verbindung mit der Einsetzung des Abendmahls ein. Da heißt es, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Und hier sehen wir einen Grund, warum sie bewahrt werden müssen. Und was für eine Gefahr ist es für jeden von uns, sich mit anderen Kindern Gottes zu vergleichen und den Anspruch zu erheben, ich bin der Größte. Und das ist eine Gefahr, eine Bedrohung für diese Einheit. Und deswegen müssen wir bewahrt werden, weil das so tief in uns drin, in unserem Fleisch steckt. Und besonders die Apostelgeschichte zeigt ja, wie einmütig, wie die Apostel auch handelten. Allein in Apostelgeschichte 1 bis 5 kommt viermal der Ausdruck einmütig vor. Zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 12. Sie versammelten sich einmütig in der Säulenhalle Salomos. Oder auch wenn wir Apostelgeschichte 6 sehen, da tauchte ein Konflikt in der Gemeinde auf. Es war das mit den hebräischen und mit den griechischen Witwen. Und es ist dann interessant zu sehen, wie einmütig die Apostel auftreten und dieses Problem dann gelöst werden kann. Es war nicht so, dass Petrus sagte, ja, das machen wir so. Jakobus sagte, nee, es wäre aber besser so. Und ein Dritter sagte, nee, das Allerbeste wäre aber so zu machen. Und wie wichtig auch die Einheit in der Lehre für die Apostel war, das führt Paulus im Galaterbrief aus. Galaterbrief Kapitel 2 in den Versen 1 bis 10, da wird uns das beschrieben. Paulus hat von Gott eine Offenbarung bekommen, er soll nach Jerusalem hinaufgehen. Und warum geht er nach Jerusalem hinauf? Um ihnen das Evangelium vorzulegen, das er verkündigt hat, damit er nicht vergeblich gelaufen wäre. Und dann heißt es in Vers 9, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen, nur dass wir der Armen gedenken sollten, was ich mich auch zu tun befleißigt habe. Ja, und hier wird es sogar öffentlich dokumentiert, diese Übereinstimmung, diese Einheit der Apostel in der Lehre, in der Verkündigung des Evangeliums. Und das Interessante ist, dass dann uns ab Vers 11 aber genau das Gegenteil gezeigt wird und die Notwendigkeit, warum es so wichtig ist, dass diese Einheit bewahrt wird und durch was sie bedroht wird, nämlich durch falsche Lehre. Lesen wir weiter. Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Und Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Und hier sehen wir jetzt, wie die Einheit bedroht wird. Und dass selbst ein Mann wie Petrus nicht davor gefeit war. Und es hat sich eigentlich an einer relativen Kleinigkeit in unseren Augen entzündet, an der Frage, essen oder nicht essen. Aber das zeigt, wie wichtig dieses Gebet ist. Und wie letztendlich es in uns immer und immer wieder Angriffspunkte gibt, die diese Einheit bedrohen. Sei es durch falsche Gesinnung, sei es durch falsche Lehre. Und alles das, was wir hier über die Apostel lesen, das können wir auch sehr gut auf uns selber anwenden. Vers 12 von Johannes 17. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Die Verse 11 und 12 zeigen uns noch einmal die Notwendigkeit der Bewahrung. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind schwach, wir sind verführbar und wir sind versuchbar. Wir sind ebenso ganz anders wie dieser heilige Vater. Wir sind sehr wohl von dem Unheiligen, von dem Bösen in dieser Welt berührt, verführbar und versuchbar. Und jetzt das große Anliegen des Sohnes Gottes für die Seinen, ihre Bewahrung. Warum? Weil sie immer noch in dieser Welt sind. Und gleichzeitig aber auch, was für einen Trost finden wir hier in diesem Vers? Dass der Sohn das Werk, das er selbst begonnen hat, als er hier auf dieser Erde war, jetzt seinem Vater zur Vollendung übergibt. Als ich bei ihnen war, das heißt, als ich persönlich auf dieser Erde anwesend war, physisch unter ihnen war, da habe ich sie in deinem Namen, und das heißt hier in deinem Auftrag, habe ich sie behütet. Und jetzt verlässt er diese Erde, verlässt die Jünger. Und es trifft genau das zu, was er ein paar Verse vorher gesagt hat. Er lässt sie nicht als Waisen zurück. Sie bleiben nicht hilflos, nicht sich allein überlassen dieser Welt, die sie angreift, die sie hasst. Sie bleiben nicht sich allein überlassen, sondern was für ein Trost. Er übergibt jetzt dieses Werk, das er hier auf dieser Erde begonnen hat, in die Hände des Vaters. Und da wird es wiederum wichtig, an diese Beziehung zwischen Vater und Sohn zu denken, die wir aus Kapitel 1 bis 5 gelernt haben. Auch dieser Vater würde aus Liebe zu seinem Sohn nie etwas verderben lassen, was der Sohn ihm anvertraut hat. Dann das nächste, was wir sehen, ein Punkt, den der Herr Jesus immer wieder betont, ist seine vollkommene Treue in seinem Dienst hier auf dieser Erde. Er hat das Werk ausgeführt, vollendet. Man würde heute neudeutsch sagen, Mission completed. In dem, was der Vater ihm anvertraut hat, zeigte Herr Jesus zwei Dinge: völlige Abhängigkeit und völligen Gehorsam. Die völlige Abhängigkeit kommt in dem zu Ausdruck, ich bewahre sie in deinem Namen. Und der Gehorsam kommt in dem zum Ausdruck, den ich dir anvertraut habe. Was jetzt aber auch interessant ist, dass der Herr Jesus diese Aufgabe hier mit zwei Begriffen umschreibt, mit zwei Verben, die eigentlich in ihrer Bedeutung sehr ähnlich sind. Aber das soll uns einfach darauf hinweisen, wie umfassend sein Dienst ist. Er hat bewahrt, das steht im Imperfekt, das soll die Beständigkeit und Dauer der bewahrenden Liebe des Sohnes anzeigen und ich habe behütet. Zum fünften Mal lesen wir, dass der Jesus sagt, ich habe. Und behütet, das betont vor allem den Schutz vor feindlicher Gefahr von Dingen, die von außen die Seinen bedrohen. Und was ist das Ergebnis seines Dienstes? Und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Der Jesus hat die Aufgabe, hat das, was ihm der Vater anvertraut hat, in vollkommener Weise ausgeführt. Und doch, wenn wir die Aussage hören, so ging es den Jüngern damals und so geht es auch uns, keiner von ihnen ist verloren gegangen, dann denken wir sofort an eine Person. Und über die spricht er jetzt, nämlich an Judas. Ja, aber was ist mit Judas? Wie müssen wir dann in diesem Zusammenhang Judas einordnen? Konnte der Herr Judas nicht bewahren? Fehlt es dem Herrn an Macht und Mittel, Judas zu bewahren? Oder noch schlimmer, wollte der Herr ihn vielleicht gar nicht bewahren? Und warum diese Frage so wichtig ist, möchte ich ein Zitat von Benedikt aus seinem Johannesevangeliumskommentar voranstellen. Er sagt folgendes: Wäre einer verloren gegangen, hätte der Sohn versagt, dann wäre er kein guter Hirte gewesen. Denk daran, was der gute Hirte in Johannes 10, Vers 27 bis 29 sagt. Und ging damals einer verloren, dann können noch viele verloren gehen. Das aber würde bedeuten, dass niemand je gewiss sein könnte. Und deswegen ist es auch für uns so wichtig, was ist mit Judas? Und es ist interessant, der Herr führt hier in Bezug auf Judas zwei Gründe an. Erstens Judas selbst. Er nennt ihn ein Sohn des Verderbens. Und der zweite Grund ist, die Schriften haben sich erfüllt. Fangen wir mit dem zweiten Grund an, der ist einfacher. Die Erfüllung der Schriften. Das heißt, es lag nicht am Unvermögen des Herrn Jesus, sondern es war so vorausgesagt, es war so von Gott verordnet, dass einer aus dem Jüngerkreis den Herrn verraten musste. Psalm 41, Vers 10. Des Weiteren, mit dieser Kaufsumme von den 30 Silberlingen und was Judas mit ihnen gemacht hat, das führt die Schrift zurück auf Sacharja 11, die Verse 12 und 13. Und auch in Apostelgeschichte 1, da steht Petrus auf im Kreis der Jünger und ordnet die Geschehnisse mit Judas ein. Und das Interessante ist, er zitiert zweimal die Schrift. Psalm 69, Vers 26 und Psalm 109, Vers 28. Hier wird die Seite der Souveränität Gottes betont, der in all seiner Weisheit auch das Böse, das sündige Anrennen der Menschen gegen ihn benutzt, um seine Pläne und seine Absichten zu verwirklichen. Das ist die eine Seite. Und demgegenüber stellt aber die Schrift immer die zweite Seite. Das ist die Seite der Verantwortung des Menschen. Und die Seite der Verantwortung des Menschen heißt bei Judas, ein Sohn des Verderbens. Und ein Sohn von, das ist eine typisch hebräische Ausdrucksweise. Ja, jede Sprache hat so ganz bestimmte Ausdrucksweisen. Was weiß ich, der Engländer sagt, it's raining cats and dogs. Ja, das ist etwas typisch Englisches. Kann man Deutsch nicht wörtlich übersetzen, wir drücken uns anders aus. Und so gibt es auch im Hebräischen sogenannte Hebräismen, ganz bestimmte Ausdrucksweisen der hebräischen Sprache. Und Sohn des ist eine solche. Ich möchte es euch versuchen, an einer anderen zu erklären, zum Beispiel in 1. Samuel 20, Vers 30 und 31. Da Da lesen wir von einem Menschen, das ein Kind des Todes ist. Und das meint ganz einfach, er wird gewisslich sterben. Das heißt, Sohn, das zeigt zwei Dinge an. Entweder der Charakter einer Person oder das Ende, der Ausgang seines Lebens. Also Sohn des Verderbens kann zwei Dinge bedeuten. Sein Charakter, sein Wesen ist, dass er durch Verderben geprägt war. Und der Ausgang seines Lebens, das Ende, wird deshalb das Verderben sein. Und dieser Ausdruck für Verderben, wenn er den einmal in der Schrift nachstudiert, dann steht dieser Ausdruck im Gegensatz zum Leben. Verderben steht für die ewige Verdammnis, für das, was wir sagen, die Hölle ist. Zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 13, da wird das Verderben gezeigt als das Ende des breiten Weges. Das heißt, wer den breiten Weg bis zum Ende geht, wird im Verderben landen. Der wird ewig verdammt werden, wird auf ewig in der Hölle bestraft und gerichtet werden. Oder auch in Apostelgeschichte 8 sagt es Petrus zu Simon, dem Zauberer, du Sohn, na, er drückt es anders aus, aber er sagt quasi, dein Ende wird das Verderben sein. Und jetzt gibt es noch eines Interessantes. Diesen Ausdruck Sohn des Verderbens finden wir im Neuen Testament noch einmal an einer Stelle. Weiß jemand zufällig, wer damit bezeichnet wird? Und zwar im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Da kommt dieser Ausdruck Sohn des Verderbens noch einmal vor. Da heißt es, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Und in Vers 8 wurde dann diese Person genannt, der Gesetzlose. Und das ist niemand anderes als wie der Antichrist. Sein Wesen, sein Charakter ist Verderben. Ja, wie wir hier lesen, Gesetzlosigkeit. Er lehnt sich gegen alles auf, gegen Gott. Lässt sich sogar selber als Gott verehren. Und sein Ende, das ist im Vorhinein schon beschlossen, ist ewige Verdammnis. Wir lesen ja dann auch in der Offenbarung, er ist der erste Mensch, der in den Feuersee, an den Ort der ewigen Qual, der ewigen Verdammnis kommt. Aber interessant ist, Judas wird genau mit dem gleichen Namen bezeichnet. Und deswegen wollen wir noch kurz der Frage nachgehen, wer war eigentlich Judas? Johannes 6, Vers 70 und 71, da sagt der Herr Jesus, dass er ihn bewusst ausgewählt hat, um sein Jünger zu sein. Aber er fügt noch etwas hinzu, er war ein Teufel. Johannes 12, Vers 6, da erfahren wir, dass Judas die Kasse der Jünger verwaltet hat. Ja, Jesus und seine Jünger, sie haben sich ja versorgt durch Spenden, lesen wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium, die sie zum Beispiel von reichen Frauen bekommen haben. Und Judas hat die Kasse des Herrn und seiner Jünger verwaltet. Aber er war ein Dieb, wird uns in Johannes 12, Vers 6 gesagt. Und dann in Johannes 13 wird uns gesagt, dass der Teufel in sein Herz eingegeben hat, den Herrn Jesus zu verraten. Und all das, was über Judas ausgesagt wird, können wir dann zusammenfassen mit den Worten, die der Herr Jesus benutzt in Johannes 13, Vers 10 und 11. Da sagt Jesus zu Petrus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Das heißt, wenn wir diese Stellen uns alle anschauen und zusammenfassen, dann müssen wir sagen, Judas war nie ein Kind Gottes. Judas hatte nie Leben aus Gott. Er war nie rein. Er war ein Teufel. Und deswegen dürfen wir Judas nie als ein Beispiel dafür hernehmen, nach dem Motto, seht, was mit einem Kind Gottes passieren kann. Sondern Judas ist eine Warnung in eine ganz andere Richtung. Judas war 3 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Er hat ihn 3 Jahre begleitet. Er hat alle Zeichen und Wunder gesehen, die der Herr getan hat. Das heißt, alle Beweise seiner Gottheit, alle Beweise seiner Messianität. Er hat alle Worte aus dem Mund des Herrn gehört. Und in Matthäus 10 war er selbst dabei, als der Herr ihn mit einer gewissen Vollmacht ausgerüstet hat. Und auch Judas hat Wunder im Namen des Herrn Jesus getan und hat gepredigt. Und trotzdem war er nie ein Kind Gottes, hatte er nie Leben aus Gott. Er war nie jemand, den der Vater dem Sohn gegeben hat. Er war nie jemand, der errettet war. Sondern Judas hat alle bis auf den Herrn getäuscht. Es war alles Schein. Es war nicht echt bei ihm. Und wie oft, oder leider kommt es doch immer wieder so, Menschen, die über Jahre hinweg Mitglieder einer Gemeinde sind, sie haben sich taufen lassen. Sie haben gewisse Dienste getan. Sie haben öffentlich ein Bekenntnis abgelegt, Traktate verteilt, Schriften verteilt. Und trotzdem stellt sich dann nach einiger Zeit raus, sie waren nie errettet. Sie hatten nie Leben aus Gott. Und das kann uns doch dann auch, wenn wir so jemanden kennen und das erfahren und miterleben, zutiefst erschüttern. Da geht es uns doch auch so, dass wir uns in Frage stellen, ja, wenn der, was ist dann mit mir? Bin ich dann echt? Judas hatte nie wirklich Buße getan. Und wie viele gibt es, die haben nie wirklich Buße getan. Die haben sich nie als Sünder wirklich vor Gott erkannt und verurteilt. Und sie haben nie ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn und sein Werk gesetzt. Sie haben sich nie als Bettler gesehen, die nichts haben. Und alles von ihm, von seinem Werk, von seiner Gnade und seinem Heil empfangen müssen. Und Judas ist die Warnung an jeden von uns. Prüfe dich, ob du ein Mitläufer bist. Prüfe dich, ob du echt bist. Hast du dich wirklich jemals als Sünder erkannt? Dass alles, alle Werke, alles, was du meinst, für Gott getan zu haben, letztendlich nur schmutzige Lappen sind. Und hast du erkannt, dass du ein Bettler bist? Jemand, der Gott nichts bringen kann, als wie allein seine leeren Hände ihm entgegenstrecken kann, um seine Gnade und sein Heil zu empfangen. Das ist die Warnung, die mit Judas verbunden ist. 3 Jahre in allem dabei gewesen, dem Herrn äußerlich gedient und trotzdem nie Leben aus Gott. Und deswegen kann aber der Herr Jesus sagen, ich habe keinen verloren, weil Judas war ihm nie zur Bewahrung anvertraut. Und wie wichtig ist das zu wissen, dass dieses Gebet um Bewahrung sich erfüllen wird. Denn das Ergebnis, das sehen wir dann, und damit möchte ich schließen, mit dem, was der Herr in Vers 13 sagt. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt. Also das alles über sie und über Judas, das habe ich ihnen öffentlich hörbar gesagt. Warum? Damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das ist nämlich das Ergebnis, wenn ich die Gewissheit haben darf. Und wenn ich weiß, dass mein Anker ganz sicher in ihm verankert ist. Dass ich weiß, er wird mich in die himmlische Herrlichkeit bringen, dann löst es in jedem wahren Gläubige unendliche Freude aus. Nämlich die Freude des Herrn, so wie er sich freut über jeden, den er bewahrt, den er sicher ins Ziel, in den himmlischen Hafen bringt. Und ich möchte schließen, indem ich drei Stellen lese über die Bewahrung Gottes. Das ist ein Thema, das wir auch an anderen Stellen finden, und das ist ein Thema, das wirklich ein ganz, ganz großer Trost und Halt für jeden Gläubigen sein darf. Die erste Stelle ist in Judas 1, also Judas der erste Vers. Und bei Judas geht es ja darum, um für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen. Da sehen wir die große Gefahr der Verführung durch falsche Lehre und durch falsche Lehrer. Aber interessant ist, wie Judas diesen Brief beginnt und an wen er sich wendet. Vers 1, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Was ist das für ein herrlicher Titel, für eine herrliche Anrede? Den in Gott, dem Vater geliebten und in Christus Jesus bewahrten Berufenen. Und das steht über all den Gefahren, die diese Welt und das Böse mit sich bringt. Die zweite Stelle ist 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5 und 6. Zunächst mal in Vers 4. Da lesen wir davon, dass für jeden Gläubigen sein Erbteil sicher aufbewahrt ist. Dieses Erbteil, es ist unverweslich, unbefleckt, sicher im Himmel aufbewahrt. Die sicherste Bank, keine Motte, kein Rost, nichts. Der Himmel ist der sicherste Ort, um ein Erbe aufzubewahren. Aber was nützt das tollste Erbe, wenn der Erbe dieses Erbe gar nie antreten wird? Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte mit Onassis, die Tochter von diesem griechischen Ölmagnaten. Und da war es gesetzlich so geregelt oder per Testament, dass wenn sie 18 ist, dann darf sie über das Erbe ihres Vaters verfügen. Was hätte ihr das genützt, wenn sie mit 16 gestorben wäre? Dann hätte sie zwar das Aussicht auf das tollste Erbe, das sie zu einer der reichsten Frauen dieser Welt macht, aber sie hätte dieses Erbe nie angetrieben. Und deswegen, nachdem der Petrus durch den Heiligen Geist schreibt in Vers 4, das Erbe ist sicher, schreibt er als zweites, auch die Erben sind sicher. Vers 5, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden, worin ihr frohlockt. Das heißt, Gott verwendet seine ganze Macht. Und wozu verwendet er seine Macht? Um den Glauben der Seinen zu stärken, zu erhalten. Und das Ergebnis ist, dass sie die Errettung erlangen. Und dieses Bewusstsein führt zu Frohlocken. Da haben wir wieder dieses Thema der Freude. Aber Gott setzt seine ganze Macht, sein ganzes Wirken dazu ein, um den Glauben zu stärken und den Glauben des Seinen zu erhalten. Und jetzt kann natürlich jemand sagen, ja, ist es nicht ein bisschen leichtfertig, was du hier machst? Du stellst hier jedem so einen Freifahrtschein ein aus jedem Kind Gottes, dann ist ja völlig egal, wie ich lebe und was ich mache. Aber es ist wieder interessant, wie ausgewogen die Schrift letztendlich ist. Und deswegen schlagt als letztes mit mir auf 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt sich und das Böse tastet ihn nicht an. Und hier zeigt jetzt Johannes einen ganz wichtigen Grundsatz auf. Die eine Seite ist, dass Gott uns bewahrt. Die Bibel macht aber den Ausgleich, die andere Seite, der aus Gott geborene bewahrt sich auch selbst. Und das ist das, was gegen alle Leichtfertigkeit und Leichtsinnigkeit spricht. Das Normale ist, dass wenn einer wiedergeboren ist, dass wenn er den Heiligen Geist in sich hat, dann wird er sich niemals leichtfertig der Sünde hingeben. Das ist immer der Zustand des Unnormalseins. Sondern er wird gerade alles daran setzen, um sich vor dem Bösen und der Sünde zu bewahren. Und das beides sauber ausgewogen. Das Werk Gottes, die Verantwortung des Gläubigen, führt dann dazu, dass wir in die ewige Herrlichkeit eingehen dürfen und dass wir wissen, die erste Bitte, die der Sohn gegenüber dem Vater formuliert hat, wird sich erfüllen. Amen.